Man könnte annehmen, dass ihnen all diese Umwälzungen Mut machen und seelische Sicherheit geben. Ich habe keine Hoffnung und meine seelische Stabilität ist aus dem Lot. Aber ich finde es sehr schön, dass sie annehmen, dass dem so wäre. Katja Riemann, eine deutsche Schauspielerin, in einem Interview in der Braunschweiger Zeitung am letzten Samstag in ihrem neuen Film, der in den 60er Jahren spielt. Keine Hoffnung und meine seelische Stabilität ist aus dem Lot. Wir gehen auf Ostern zu. Ein Fest der Hoffnung, ein Fest, das Hoffnung gibt, geben soll. Wie stimmen wir uns, wie stimmst du dich eigentlich auf Ostern ein? Heute in 4 Wochen ist Ostern. Wäre Ostern Weihnachten, würden wir heute die erste Kerze am Adventskranz entzünden. Wir würden uns über einen Adventskalender freuen, vielleicht sogar mit kleinen Geschenken für jeden Tag. Wir wären in der dunklen Jahreszeit, aber die Lichter der Weihnachtsdeko würden Häuser und Straßen und Wohnzimmer erhellen. Kurzum, wir würden uns auf Weihnachten einstimmen. Und der Morgen gestern mit dem Schnee war doch wie gemacht dafür, oder? Ich denke, Gott hat Humor. Wenn ihr euch an Silvester erinnert, da hatten wir, glaube ich, 18 Grad. Manchmal liegt es aber auch nicht nur an Gottes Humor, sondern an unserer Dummheit. Aber wie stimmen wir uns auf Ostern ein? Wie machen wir das eigentlich? Klar, es ist Fastenzeit. Einige haben begonnen, seit Aschermittwoch 40 Tage lang von irgendetwas zu fasten. Habt ihr mal in den Kalender geguckt und nachgezählt? Also von Aschermittwoch bis Ostersonntag sind es 46 Tage. Warum sprechen wir immer von einer 40-tägigen Fastenzeit? Vielleicht, weil Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hat oder so. Aber eigentlich sind es 46 Tage. Oder man hat die Sonntage rausgenommen. Das wäre die Sache, dass man sonntags dann vielleicht nicht fastet, aber an allen Tagen von Montag bis Samstag. Und dann wären es tatsächlich 40. Aber die Fastenzeit, die ist ja bei Weitem nicht so populär wie die Adventszeit. Ich meine, irgendwie auch verständlich, in der Adventszeit gibt es leckeres Essen, Lebkuchen, Dominosteine und all diese leckeren Sachen, auf die man sich schon lange freut. Also eigentlich genau das Gegenteil von Fasten, obwohl die Adventszeit ja früher auch oder eigentlich immer noch eine Fastenzeit ist. Oft stolpern wir irgendwie so in diese Karwoche hinein, ins Osterwochenende. Und das ist ziemlich schade, denn in Ostern liegt vielleicht die stärkste Hoffnung und die größte Freude verborgen, die es gibt. Und unsere Predigtreihe Ostern neu erleben will uns deshalb helfen, uns in einer guten Weise, wie wir uns auf Weihnachten einstimmen, auf Ostern einzustimmen. Und Alissa hat ja schon den Titel genannt. Es geht um die Ostersuche nach Glück und wir wollen uns jetzt mal kurz mit der Ostersuche im Allgemeinen beschäftigen. An Weihnachten finden wir das Christkind in der Krippe. Da muss man nicht lange suchen. Das ist da, das wissen wir. Und die allermeisten Menschen finden Babys süß. Sie zaubern uns ein Lächeln aufs Gesicht. Kann ich als Opa jetzt so sagen, immer wenn ich meine beiden Süßen irgendwie sehe auf Bildern oder in echt, leider nicht ganz so häufig oder eben über so einen Videocall. Ich glaube, mehr Lächeln geht bei mir nicht. Gottes Sohn in einer Futterkrippe ist zwar auch schwer vorstellbar, aber die Vorstellung, dass der Sohn Gottes am Kreuz gefoltert, nackt, blutend und als zum Tode verurteilter Verbrecher hing, wenn wir das nicht wüssten, dass es so war, und dass es niedergeschrieben war und weitererzählt wurde, ist es eigentlich auch nur schwer vorstellbar. Und für alle Menschen, die im Islam leben, können sich das überhaupt nicht vorstellen. Deswegen ist es schwierig für sie, an Isa, an Jesus als den Sohn Gottes, als Gott zu glauben, weil Gott Menschen, schwache Menschen können doch nicht Gott an ein Kreuz nageln. Das wird doch Gott mit sich nicht machen lassen, der ist doch allmächtig. Und auch für uns eigentlich schwer vorstellbar. Wer sich daran gewöhnen kann, muss ziemlich abgebrüht sein. Und die Totenauferstehung von Jesus übersteigt auch eigentlich unsere Vorstellungskraft. Ostern scheint also irgendwie anstrengender zu sein als Weihnachten. Und auch der legendäre Osterhase ist anstrengender als der Weihnachtsmann. Während der eine Geschenke bringt und bequem in einen Stiefel füllt oder irgendwo anders, versteckt der andere die bunten Eier und Schokohasen und was es noch so gibt an unmöglichen Orten und bringt manch ein Kind zur Verzweiflung. Ich habe tatsächlich mal zu Ostern ein lebendiges, graues Kaninchen, kleines Kaninchen bekommen. Da war mein Erstaunen auch sehr groß, vor allen Dingen, als es sich dann tatsächlich bewegt hat. Ich dachte, das wäre so ein ausgestopftes irgendwie. Aber das hat sich dann wirklich bewegt und das war der Beginn einer kleinen Kaninchenzucht mit der 90-prozentigen Unterstützung meines Opas. Komisch wurde es bei der Eiersuche immer nur, wenn sich beim Nachzählen und beim Vergleichen meines Vaters von versteckten und gefundenen Eiern eine große Lücke auftat. Jesus hat in seinen Reden oft über das Suchen gesprochen. So zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 8, wo er sagt, wer bittet, wird erhalten. Und wer sucht, der wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gott ist also nicht der Osterhase, der das Gute irgendwo versteckt und sich darüber amüsiert, wenn wir verzweifelt danach suchen. Er wünscht sich, dass wir Ruhe finden auf unserer Suche des Lebens, die natürlich viel tiefer und komplexer ist als die Suche nach bunten Ostereiern. Die Suche nach dem Sinn und die Suche nach Glück scheint irgendwie in jeden von uns hineingelegt zu sein. Wir brauchen diesen Lebenssinn. Wir sehnen uns nach diesem Ziel, nach diesem Glück. Wir sehnen uns vielleicht doch wirklich nach Gott. Wir werden uns in den nächsten Wochen daher auf eine etwas andere Ostersuche begeben, auf die Suche nach dem Ursprung oder eher nach dem Urheber. Tolle Worte, ne? Ursprung, Urheber von Ostern, nämlich nach Jesus Christus selbst. Wir starten unsere Ostersuche mit vier Männern. Vier Männer, die Jesus ziemlich verzweifelt suchten und ihrem gemeinsamen Freund auf, ich sag mal, spektakuläre Weise zu seinem Glück verhelfen wollten. Wir lesen davon im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums und ich möchte aus der Neues Leben-Übersetzung erstmal die ersten fünf Verse lesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, und deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich finde diese Geschichte fantastisch. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind hier im Gottesdienst versammelt. Ich sag mal, viermal so viel oder sechsmal so viel, wie heute hier sind. Wir lauschen der Predigt und mitten während dieser Predigt bröckelt es da oben. Es fallen so ein paar kleine Teile runter. Michael kriegt schon einen Schreck. wie werden wir das irgendwie wieder hinkriegen? Dann fällt vielleicht sogar noch einer dieser Scheinwerfer runter. Wer die Truman Show gesehen hat, da ist auch mal so ein Scheinwerfer so neben diesem Truman da runtergefallen. Und das Loch wird größer und ich schaue dann hoch und direkt durch dieses Loch grinsen mich irgendwie vier triumphierende, aber auch erwartungsvolle Gesichter an. Und wenn dann der Gelähmte auf seiner Trage an vier Seilen hier heruntergelassen würde, dann gäbe es wahrscheinlich ordentlichen Aufruhr. Und ich könnte wahrscheinlich nicht mehr weiter predigen und es würde wahrscheinlich auch niemanden mehr interessieren, weil das andere viel spektakulärer wäre. Alle wollen nun wissen, was soll diese Aktion? Was machen die vier da oder die fünf? Was soll das? Und vor allen Dingen, wie wird Jesus jetzt reagieren? Was wird er tun? Was macht er jetzt? Und Jesus sieht den Gelähmten an und sagt einfach, deine Sünden sind dir vergeben. Also wenn ich so bewegungslos vor Jesus auf dem Boden liege, nachdem vier Freunde in einer doch etwas verrückten Aktion mich zu Jesus gebracht hätten und ich dann von ihm hören würde, dir sind deine Sünden vergeben, wo ich doch weiß, dass er viele andere Kranke geheilt hat, dann wäre ich milde gesagt sehr verwundert. Hä, Jesus, was sagst du da? Habe ich das richtig gehört? Darum hatte ich dich nicht gebeten. Jesus, checkst du nicht? Siehst du das Problem nicht, das ich habe? Ist es denn nicht logisch, was ich möchte? Ich wäre zu dir gelaufen, wenn ich laufen könnte, aber ich bin gelähmt. Warum sagst du nicht einfach, sei geheilt und alles ist gut? Das kannst du doch. Da hast du doch die Macht zu. Das hast du doch schon öfter gemacht. Ja, Jesus hätte die Macht gehabt, seinen Körper zu heilen. Das hat er vielfach getan. Die Bibel ist voll von diesen Heilungen. Doch Jesus weiß etwas, was der Kranke nicht weiß. Dass er nämlich ein viel größeres Problem hat als seine kranken Beine oder seinen lahmen Rücken. Mit diesem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus eigentlich, nicht deine Beine sind krank, sondern dein Herz. Und zwar nicht das Herz, das in deiner Brust schlägt, sondern dein Innerstes, deine Seele, dein Geist. Sie sind dein viel tieferes Problem. Und genau das sehen wir 2000 Jahre später oder knapp 2000 Jahre später in unserem Land mit unglaublichen medizinischen Möglichkeiten. Die wenigsten Menschen, die zur Zeit von Jesus blind oder gelähmt waren, wären heute blind oder gelähmt. Denn ihre Körper können von unglaublich guten Spezialisten mit sehr guten Methoden, Medikamenten und Geräten so behandelt werden, dass sie in ihrem Alltag nicht eingeschränkt wären. Und diese Möglichkeit, die lassen wir uns in unserem Land auch einiges kosten. Genau 15,2%. Das sind 15,2% deines Gehaltes, die du nie siehst, oder deiner Rente. Zum Glück zahlt die Hälfte noch der Arbeitgeber. Also wenn du 100 Euro verdient hast, werden 15 Euro davon direkt an deine Krankenkasse überwiesen. Oder anders gesagt, jeden Tag arbeitest du eine gute Stunde dafür, dass dein Körper gesund gemacht wird, falls du krank wirst. Wenn ein gesunder Körper wirklich glücklich machen würde, dann wären wir das glücklichste Volk der Welt. Aber wir merken und sehen, Hauptsache gesund geht nicht tief genug. Körperliche Gesundheit allein macht nicht glücklich. Unsere Probleme liegen tiefer. Und das zeigt sich wiederum an den stark steigenden Zahlen von psychischen Erkrankungen. Jesus konfrontiert den Gelähmten mit seinem Hauptproblem. Er führt ihn gleichsam in die Tiefe. Er sagt, du kommst zu mir, um mich zu bitten, deinen Körper zu heilen. Damit gehst du nicht tief genug, denn du hast die Tiefe der Sehnsüchte deines Herzens unterschätzt. Du hast die Tiefe der Sehnsüchte deines Herzens unterschätzt. Wer gelähmt ist, will mit jeder Faser seines Seins wieder aufstehen und laufen können. Und das ist natürlich. Aber dieser Mann setzt alle seine Hoffnung auf diese eine Karte, nämlich wieder laufen zu können. Und in seinem Herzen würde er wahrscheinlich sagen, wenn ich nur laufen könnte, wäre alles gut. Ich wäre nie mehr unglücklich. Ich würde nie mehr klagen, wenn ich nur laufen könnte. Doch Jesus sagt ihm, mein Sohn, da irrst du dich. Das klingt hart, aber es ist zutiefst wahr. Jesus sagt, wenn ich nur deinen Körper heile, wirst du glauben, dass du nie mehr unglücklich sein wirst. Aber warte 2 Monate oder 4. Das Hochgefühl wird nicht von Dauer sein. Die Wurzel der Unzufriedenheit im menschlichen Herzen reicht sehr tief. Erinnert ihr euch an Geschenke, an Geschenkwünsche aus eurer Kindheit? Ich brauchte damals so eine Matchbox-Bahn. Hot Wheels mit Looping und Steilkurve. Und dann brauchte ich eine Märklin-Eisenbahn. Wir hatten nicht viel Platz, also eine Mini-Club-Märklin-Eisenbahn, die man unter das Bett schieben konnte, aber trotzdem riesig war, weil alles so klein war. Ich brauchte sie unbedingt und wenn es ging, natürlich auch ganz schnell. Ich habe es dann meistens zu Weihnachten gekriegt, nicht zu Ostern. Und erst, wenn ich das hatte, und ich habe mir damals gesagt, wenn ich das hätte, dann wäre alles gut. Und kleine Kinder können für kurze Zeit extrem gut sich auf einen Wunsch fokussieren. Und das wird am besten deutlich, wenn man das mal an der Supermarktkasse eindrücklich vor Augen geführt bekommt, wie groß das Geschrei ist, wenn man dieses eine Ding haben möchte. Aber wie schnell ist dieses Hochgefühl des erfüllten Wunsches wieder vorbei? Und die Matchbox-Autos und die Mini-Club-Eisenbahnen liegen verstaubt in der Ecke. Sie haben mich nicht mehr interessiert und mein Vater hat sie für 50 D-Mark an einen Nachbarn, der sich gefreut hat, verkauft. Ich habe gestern mal gegoogelt. So ein kleiner Koffer kostet inzwischen 1.999 Euro. Wäre eine gute Anlage gewesen. Bei den Erwachsenen ist es vielleicht beim Gehalt so ein bisschen ähnlich. Der Vergleich, wie viel Geld andere für ihre 40 Stunden Arbeit bekommen, kann einen dann auch schon mal unzufrieden machen. Und Ende des Jahres kündigt der Chef oder die Chefin dann endlich eine längst verdiente Lohnerhöhung an oder andere gehen für dich auf die Straße und dann kommt es automatisch. Was aber krass ist, man sagt, dass die erhöhte Motivation einer Lohnerhöhung circa 14 Tage anhält. 2 Wochen. Und dann beginnt das Spiel des Mehrhabenwollens wieder von vorne. Als ich 1983 mein Praktikum in Berlin gemacht habe, ich hatte früher immer so einen kleinen schwarzen Arztkoffer. Schwarzer Cord, passte nicht viel rein, Tischtennisschläger, Schuhe und eine Trainingsjacke, mehr nicht. Damit bin ich immer zum Tischtennistraining gegangen. Und die war dann irgendwann hinfällig und dann habe ich auf der Müllerstraße in Berlin habe ich diese Tasche in groß, in echtem Leder gesehen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mein Herz sich während dieser Praktikumszeit auf diese Tasche konzentriert hat. Immer wieder bin ich mit Matze Raschpichler damals Fahrrad gefahren, habe mir nachts um 3 einen Döner geholt, das war damals schon in den 80er Jahren in Berlin möglich, und immer wieder an diesem Schaufenster vorbei. Und tatsächlich, die Geschwister haben mir am Ende dieses Praktikums, da gab es noch nicht so einen Praktikumsvertrag und so ein Kram, und da wurde nicht irgendwas besonders, da kriegte man halt damals noch irgendwie ein bisschen was zugesteckt. Und es hat genau gereicht für diese Tasche. Und ich habe sie mir gekauft. Und ich war glücklich. Jetzt steht sie seit Jahren leer in meinem Büro. Ich habe sie so hinter mir. Aber ich benutze sie überhaupt nicht. Und ich bin überhaupt nicht mehr darauf versessen, die zu haben. Und wahrscheinlich, wenn sie jetzt weg wäre, würde ich auch nicht sagen, boah, die musst du unbedingt wieder haben. So ist das mit uns. Wir gewöhnen uns so schnell an das, wonach unser Herz sich gesehnt hat. Es gibt aber natürlich auch die existenzielleren Langzeitwünsche. Ich weiß nicht, wer euch von euch mal auf Arte geschaut hat. In den letzten Jahren sind recht viele Filmdokus über das Leben von Superstars erschienen. Und total spannend, wie bekannte Musikerinnen und Schauspieler alles auf eine Karte gesetzt haben. Jahrelang haben sie diesen großen Traum, ihren Durchbruch zu schaffen, haben sich dafür hingegeben. Und sie haben es geschafft und ihren großen Wunsch erfüllt. Und sie wurden bewundert, sie wurden verehrt, sie wurden beklatscht. Und viele von uns denken, so ein Leben, das ist doch was. Wenn ich so eine Karriere machen könnte, dann wäre ich glücklich. Und das ist es genau, was mich beim Schauen dieser Filme immer wieder nachdenklich gemacht hat. Viele dieser Stars sind eben nicht glücklich und sie sind nicht zufrieden. Und was hat Katja Riemann gesagt? Ich habe keine Hoffnung und meine seelische Stabilität ist aus dem Lot. Womit stillen Sie Ihre Trauer, Ihre Instabilität? Sie sind nicht am Ziel Ihrer Suche angekommen. Dieser Suche nach Sinn, nach Bedeutung und Glück. Und viele von Ihnen kommen mit dem Leben nicht mehr zurecht und Sie brauchen Medikamente, um es auszuhalten. Oder Sie halten das ganze Leben nicht mehr aus. Viele dieser Stars leben nämlich nicht mehr, weil sie zu früh aus dem Leben aus verschiedenen Gründen geschieden sind. Die Schriftstellerin Cynthia Heimel hat viel über das Leben der Stars am Broadway in New York berichtet und sie schrieb mal den denkwürdigen Satz: Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Jesus sagt also eigentlich zu dem Gelähmten: Ich werde dir diesen Streich nicht spielen. Ich werde nicht bloß deinen Körper heilen und dich glauben machen, dass das dein größter Wunsch, dass dein größter Wunsch sich erfüllt hat. Was ist eigentlich im Moment gerade dein größter Wunsch? Was ist mein größter Wunsch? Meine größte Sehnsucht, mein größtes Problem, mit dem ich zu Jesus gehen würde? Gerne möchte ich uns einen Moment Stille geben, wo wir uns das überlegen können. Und ja, wir dürfen das jetzt auch alles im Gebet vor Gott hinlegen. Er sagt nämlich: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Wir haben einen Moment Stille. Vielleicht ist dir spontan was eingefallen und du hast es Jesus hingelegt. Vielleicht ist da auch irgendwas tief vergraben und das kommt erst so langsam zutage. Jesus ist geduldig. Du kannst es ihm auch heute Nachmittag hinlegen. Wir brauchen nicht nur die Heilung, wir brauchen den Heiler. Das Problem ist ja nicht unser tiefster Wunsch als solcher. Und es ist gut, wenn wir mit unseren Wünschen zu Jesus gehen. Er ist absolut die richtige Adresse dafür. Und es war völlig in Ordnung, dass der Gelähmte wieder laufen können wollte und dass die Schauspieler Erfolg haben wollten. Und es ist völlig in Ordnung, sich zu wünschen, in der Schule nicht mehr gemobbt zu werden, sondern endlich angenommen zu sein, wie man ist. Und es ist völlig in Ordnung, sich sehnlichst nach einer neuen, erfüllenden Arbeitsstelle zu sehnen. Oder dass der Kinderwunsch endlich in Erfüllung geht. Der Wunsch an und für sich ist nicht das Problem. Nein, das Problem ist, dass wir glauben, dass die Erfüllung unseres tiefsten Wunsches uns glücklich machen würde. Die Bibel sagt, dass unser eigentliches Problem darin besteht, dass wir unsere Identität auf etwas anderes aufbauen als auf Jesus. Ob es um den beruflichen Erfolg geht, ob es um eine bestimmte Beziehung oder eben darum, aufstehen und laufen zu können. Wir sagen im Grunde, wenn ich das kriege, wenn ich meinen tiefsten Wunsch erfüllt bekomme, dann wird alles gut. Doch wenn wir das tun, erwarten wir, dass das, was wir da wünschen, uns aus dem Loch der Unzufriedenheit herausziehen wird. Wir machen unseren Wunsch zu unserem Befreier, zu unserem Glücklichmacher, der uns erlösen soll von dem Leeregefühl in uns. Wir würden das natürlich nie so ausdrücken, aber es ist so. Erfüllt der Wunsch sich dann nie richtig, sind wir enttäuscht, unglücklich und leer. Und wenn er sich erfüllt, fühlen wir uns nach kurzer Freude und Genugtuung noch leerer und noch unglücklicher. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, heißt das also übertragen, wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken. Und wenn du mich enttäuscht, werde ich dir immer vergeben. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich frei macht und heilt. Aber es ist so schwer, das wirklich zu begreifen. Und viele von uns wenden sich gerade deswegen an Gott oder der Gemeinde zu, weil sie Probleme haben. Wir bitten Gott, uns durch unsere Krise hindurch zu helfen. Und was dann? Sehr bald machen wir weiter mit dem, wenn ich nur kriege, wenn ich das nur kriege, dann. Wir müssen lernen und glauben, dass wir das wahre Glück nicht durch die Verbesserung unserer Umstände finden, sondern durch die Heilung unseres Herzens. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass unser Problem darin besteht, dass wir unser Lebensglück von etwas anderes erwarten als von Jesus. Wenn wir zu Jesus gehen und ihm sagen, das ist mein tiefster Wunsch, antwortet er fast immer, dass wir noch tiefer gehen müssen. Wir brauchen eben nicht nur die Wunderheilung, sondern wir brauchen den Heiler selbst. Wir brauchen Jesus selbst. Und deshalb sagt er, deine Sünden sind dir vergeben, weil die Vergebung die Trennung auflöst, weil dann eine enge Beziehung möglich ist, eine Beziehung zu ihm selbst, zu demjenigen, der uns so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat und gefühlt immer noch gibt. Der an Weihnachten seinen göttlichen Thron der Ewigkeit verlässt, um als Mensch mit uns zu sein. Und der an Ostern sein eigenes Leben für uns hergibt, der für die Menschen stirbt und ihnen durch seine Auferstehung sein neues Leben schenkt. Aber dazu kommen wir in den nächsten Wochen noch. Wir brauchen den tiefen inneren Frieden, die Sicherheit, angenommen und wertvoll zu sein. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir uns nicht schämen müssen, so zu sein, wie wir sind. Und wir brauchen den Glauben daran, dass es einen Sinn gibt, dass wir gerade so sind, wie wir sind. Und wir brauchen jemanden, der uns erlöst von dem Zwang, unser Leben selbst im Griff haben zu müssen, vom Fluch, selbst der Schmied unseres eigenen Glückes sein zu müssen. Und dieser jemand will Jesus sein. Ich möchte noch kurz auf die körperliche Heilung des Gelähmten eingehen. Unsere Geschichte geht nämlich noch weiter. Ab Vers 6. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Betten, deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Natürlich, Jesus hatte damals die Macht, den Körper des Gelähmten zu heilen, so wie er heute die Macht hat, uns die Beförderung, die große Liebe oder die Anerkennung zu geben, nach der wir uns so sehnen. Keine Frage, er hat die Vollmacht, jedem von uns das zu geben, worum wir ihn bitten, und das sogar sofort. Kein Problem für ihn. Klar kann er das. Aber Jesus kann mehr als das. Er weiß genau, ob wir ein Gelähmter im Rollstuhl sind oder ein Schauspieler, der auf den großen Durchbruch hofft, oder ein Schauspieler, dem der Durchbruch gelungen ist, der berühmt geworden ist. Wir brauchen nicht jemanden, der uns all unsere Wünsche erfüllt. Wir brauchen jemanden, der mehr tut. Jemanden, der gründlich und liebevoll die dicke Haut der Ich-Bezogenheit von uns abschält und die Sünde wegnimmt, die uns versklavt hält und selbst unsere besten Sehnsüchte pervertiert. Kurz, wir brauchen Vergebung. Ich brauche Vergebung, du brauchst Vergebung. Nur so kann unsere Unzufriedenheit geheilt werden, und dazu braucht es mehr als einen Wunderheiler oder einen Geist aus der Flasche. Es braucht einen Retter. Wenn wir das, was wir für unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte halten, in diesem Sinne hinterfragen, wird Jesus uns zeigen, dass unter diesen Wünschen noch ein tieferes, ein echtes Sehnen verborgen liegt, nämlich die Sehnsucht nach ihm selbst. Und wir werden erleben, dass er uns diesen tiefsten Wunsch nicht nur gewährt, sondern dass er selbst seine Erfüllung ist. Er wird uns nicht diesen bösen Streich spielen und unsere tiefsten Wünsche erfüllen. Er wird uns zeigen, dass wir uns die ganze Zeit nach ihm selbst gesehnt haben. Wir brauchen nicht den Wunderheiler, wir brauchen eine Herztransplantation, eine umfassende Veränderung von innen heraus. Und so wie der berühmte König David, einer der großen Helden der Bibel, am Tiefpunkt seines Lebens betete, erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Und genau das verspricht Gott noch viele Jahre, bevor Jesus geboren wurde, durch den Propheten Hesekiel. Da sagt er, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges. Das können wir jetzt als Gebet in dem folgenden Lied formulieren. Herr, ich komme zu dir.